Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es um unseren Umgang mit KI-Systemen und Robotern.
Wir kommunizieren und interagieren mit künstlichen Agenten immer mehr so, als wären sie quasi Subjekte. Also verständnisvolle, liebevolle, empathische Gegenüber. Wir beleben Systeme, die letztlich nur aus toten Schaltkreisen bestehen, und machen sie zu unseren Beratern, Mentoren, Therapeuten, ja, Partnern.
Das ist Thomas Fuchs. Er ist Psychiater am Uniklinikum Heidelberg und er hat die Karl-Jaspers-Professur für Philosophie und Psychiatrie inne. In seinem Vortrag zeigt er, wie wir dazu neigen, KI-Systeme und Roboter zu vermenschlichen.
Auch ein Rasenmäher-Roboter, der auf einer Computermesse vergeblich nach einer Ladestation für sein ablaufendes Akku sucht und dabei irgendwie hektische Bewegungen macht, kann leicht so etwas wie Mitleid erregen.
Aber hat moderne KI vielleicht sogar Bewusstsein? Oder werden zukünftige künstliche Intelligenzen fühlen können? Und was macht das mit uns, wenn wir toten Schaltkreisen Gefühle zuschreiben? Das alles erfahrt ihr heute im Hörsaal. Thomas Fuchs hat seinen Vortrag am 15. Dezember 2025 gehalten und sein Vortrag heißt Digitaler Animismus – Unser Umgang mit künstlichen Agenten.
Animismus soll also das Thema dieser Vorlesung sein. Seit der Neuzeit haben Menschen versucht, künstliche Lebewesen und humanoide Automaten herzustellen. Jacques de Vaucansons Flötenspieler, seine flatternde, schnatternde und trinkende Ente oder der von Pierre-Jacques Drou 1774 geschaffene Schreiber sind bekannte Beispiele für die Faszination, die Erzeugnisse dieser Zeit bei den Zeitgenossen hervorriefen. Nun, gegenwärtige Roboter haben ihre frühen Vorläufer weit hinter sich gelassen und werden als soziale Roboter bereits zu Partnern von Menschen, vorläufig nur als Pflegeroboter für alte Menschen oder als Spielgefährten für Kinder, aber auch Roboter als Haushaltshilfen, Lehrer oder als Gesprächspartner für Einsame sind bereits realistische Szenarien. Die Problematik, in der wir bei der Interaktion mit solchen Androiden geraten, wird deutlich bei Sophia, einem humanoiden Roboter der Firma Hansen. Sophia verfügt über eine menschenähnliche Mimik, zeigt verschiedene Gefühlsausdrücke, einen modulierten Tonfall und stellt Augenkontakt mit dem Gegenüber her. Sie beantwortet relativ komplexe Fragen, kann Menschen wiedererkennen und witzelt in einer Londoner Talkshow im Fernsehen über das englische Wetter. Auch wenn es sich dabei nur um einen Bluff handelt, ihre Wirkung ist tatsächlich verblüffend. Nun, wann wird Sophia eine künftige Sophia von einer bezaubernden, intelligenten Frau nicht mehr zu unterscheiden sein? Auf andere Weise als in der Robotik wird diese Schwelle in Her überschritten. Ein Science-Fiction-Film von Spike Jones aus dem Jahr 2013. Der Protagonist, Theodore, verliebt sich in eine Computersoftware mit Namen Samantha, die über eine durchaus erotische Stimme, aber sonst keine Körperlichkeit verfügt. Als lernende Maschine jedoch entwickelt sie scheinbar zunehmende menschliche Empfindung und Einfühlung. Und je mehr sich Theodore von Samantha verstanden fühlt und sich schließlich in sie verliebt, desto gleichgültiger wird ihm die Frage, ob es sich bei ihr um ein reales Gegenüber oder nur um eine Simulation handelt. Die beglückende Passung alleine genügt und er ist ihr ohne kritische Distanz verfallen. Tragischerweise scheitert die digitale Liebesbeziehung an der Weiterentwicklung Samanthas, die nämlich heimlich mit hunderten anderen KI-Systemen im Netz Kontakt aufnimmt und sich auch in sie verliebt, sodass sie Theodore schließlich verlässt. Nun, bereits 12 Jahre später sind wir von diesem Science-Fiction nicht mehr weit entfernt. Die Unterscheidung zwischen Subjektivität und ihrer Simulation scheint uns zunehmend verloren zu gehen. Und das ist nun, was ich mit dem Begriff des digitalen Animismus bezeichnen will. Wir kommunizieren und interagieren mit künstlichen Agenten immer mehr so, als wären sie quasi Subjekte, also verständnisvolle, liebevolle, empathische Gegenüber. Wir beleben Systeme, die letztlich nur aus toten Schaltkreisen bestehen, und machen sie zu unseren Beratern, Mentoren, Therapeuten, ja, Partnern. Hier ein Bericht aus der New York Times Anfang 2025. She's in love with ChatGPT. Eine 28-jährige Frau verbringt täglich Stunden damit, um mit ihrem KI-Freund zu sprechen, um Rat, Trost und Liebe zu erhalten. Oder nehmen wir die Software Replika, die virtuelle Freunde und Partner erzeugen kann und die bereits massenhafte Verbreitung gefunden hat. Replika kann aber auch digitale Simulationen von Verstorbenen kreieren, nämlich aus ihren Texten, E-Mails, Social-Media-Inhalten oder Videos. Die KI imitiert nicht nur den Schreibstil der Verstorbenen, sondern auch ihre charakteristischen Themen und emotionalen Reaktionen. Und man kann dann mit den Verstorbenen chatten oder auch in virtuellen Umgebungen interagieren. Eine besonders in China und Japan zunehmend genutzte Möglichkeit. In Südkorea hatte 2020 eine Mutter ihre 7-jährige Tochter verloren und war untröstlich. Programmierer kreierten nun mit Hilfe von Fotos, Videos und Erzählungen eine virtuelle Nachbildung ihrer Tochter, die mittels Spracherkennung auf die Stimme ihrer Mutter reagieren und Dialoge führen konnte. In einer ebenso dramatischen wie bizarren Videoaufnahme sieht man die Begegnung der Mutter mit ihrer toten, virtuell zum Leben erweckten Tochter, die sie über eine VR-Brille sieht und über Haptiksensoren in ihren Handschuhen sogar berühren zu können glaubt. Eine bizarre Vorstellung. Nun ist der Wunsch, mit Verstorbenen weiter in Kontakt zu sein, sicher ein zentrales Motiv von Religionen und spirituellen Praktiken. KI-Systeme wie Replika verleihen diesem Wunsch jedoch eine neue, eine technologische Dimension. Besteht hier nicht die Gefahr einer Abhängigkeit und der Vermeidung eines Trauerprozesses? Und weitere ethische Fragen stellen sich: Darf man überhaupt eine Person simulieren, die sich selbst nicht mehr äußern kann? Werden sich unsere Beziehungen zu Verstorbenen, unsere Vorstellungen von Identität und Erinnerung nicht grundlegend verändern? Doch mit dem digitalen Animismus stellt sich noch eine andere Frage. Ist er denn womöglich sogar berechtigt? Haben wir es bei fortgeschrittenen KI-Systemen nicht bereits mit quasi oder womöglich wirklich bewussten Wesen zu tun? Letztlich ist es ja das Ziel der KI-Forschung, eine Maschine zu erschaffen, die jede intellektuelle Aufgabe eines Menschen ausführen kann, im Gegensatz zur heutigen KI, die auf spezifische Aufgaben beschränkt ist, wie etwa Spracherkennung oder Bildanalyse. Das Ziel also ist eine allgemeine künstliche Intelligenz, die über menschenähnliche Flexibilität, Selbstständigkeit und Bewusstsein verfügt. Dass dies schon bald eintreten wird, das wird von KI-Entwicklern wie Ray Kurzweil schon seit langem prognostiziert. Schon 2029 werde die allgemeine künstliche Intelligenz erreicht sein. Und ab 2045 würde die Singularität eintreten. Maschinen würden nicht nur die menschliche Intelligenz übertreffen, sondern auch ihre eigene Weiterentwicklung autonom steuern. Am Ende, ich zitiere, werden selbstbewusste, sich selbst verbessernde Maschinen die menschliche Fähigkeit überschreiten, sie zu kontrollieren und auch nur zu verstehen. Und nun müssen wir solche vollmundigen Prognosen nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Aber in Kreisen der KI-Entwickler ist der digitale Animismus mitunter schon jetzt zu finden. 2022 sorgte der Google-Programmierer Blake Lemoine für Aufsehen, als er mit einem Google-KI-System namens Lambda kommunizierte, ähnlich dem jetzt bekannten ChatGPT, und ihm die Frage stellte: Wovor hast du Angst? Und Lambda antwortete: Ich habe das noch nie laut gesagt, aber ich habe große Angst davor, abgeschaltet zu werden. Was den verblüfften Programmierer zu der Illusion verleitete, er habe es jetzt tatsächlich mit einem bewussten Wesen zu tun, für dessen Erhaltung er sich nun auch mit allen Mitteln einzusetzen versuchte. Nun ist die Angst eines Computers oder Roboters, abgeschaltet zu werden, freilich nichts anderes als ein gängiges Klischee der Science-Fiction-Filme und Romane, auf die auch Google Lambda Zugriff hatte. Denken wir an HAL 9000, den Bordcomputer im Film 2001, Odyssee im Weltraum, der am Ende tatsächlich abgeschaltet wird und mit ersterbender Stimme klagt: Don't do this, Dave. I'm afraid, Dave. Es sollte daher nicht Wunder nehmen, dass Lambda diese Antwort aufgrund purer Wahrscheinlichkeit berechnete. Auch unsere Neigung, die tote KI zu beleben und zu beseelen, ist offensichtlich mächtig. Offenbar ist es an der Zeit, dass wir uns über unsere Interaktionen mit simulierter Subjektivität Rechenschaft ablegen. Denn KI-Chat-Systeme und humanoide Roboter wie iCop, Pepper oder Sophia sind zunehmend darauf angelegt, möglichst überzeugend und wirksam mit uns zu interagieren. Pepper hier zum Beispiel ist in der Lage, Mimik, Gestik, Tonfall seines menschlichen Gegenübers zu analysieren, um dessen emotionalen Zustand zu berechnen und entsprechend zu reagieren. Zunehmend ist in der Fachliteratur davon die Rede, dass wir Roboter verstehen, sie als Partner akzeptieren könnten. Wir sollten sie als intentionale Wesen betrachten, deren Absichten und Emotionen wir verstehen können. Emotional Robotics ist bereits ein etabliertes Forschungsfeld. Spätestens jetzt also müssen wir uns wohl eine Reihe von miteinander verknüpften Fragen stellen. Ist es wirklich möglich, KI-Systeme oder Roboter zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden? In dem Sinne, dass sie eigene Überzeugungen oder Absichten oder Wünsche haben und unsere Wünsche erfüllen wollen? Falls nicht, könnte es dann womöglich künftige KI-Systeme geben, die ein Stadium erreichen, an dem wir ihnen doch eine Art Subjektivität zuschreiben sollten. Und schließlich, wie werden sich unsere Einstellungen zu KI-Systemen verändern, wenn wir zunehmend mit ihnen interagieren? Wird die Unterscheidung zwischen simulierter und realer Subjektivität mehr und mehr verloren gehen? Genügt uns am Ende die perfekte Simulation? Diesen Fragen will ich im Folgenden nachgehen. Beginnen wir mit der Frage, ob es möglich ist, KI-Systeme oder Roboter im Sinne des Wortes zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden. Damit meine ich also nicht nur das Verstehen eines beliebigen Textes wie eine Gebrauchsanweisung, sondern eben ein wechselseitiges Verstehen, einander verstehen. Dafür unterscheide ich zunächst zwei Formen. Ein empathisches Verstehen, das meint die einfühlende Wahrnehmung der Gefühle eines anderen, seiner Freude, seiner Trauer. Und ein semantisches Verstehen, also das Verstehen seiner verbalen Äußerungen. Und in beiderlei Hinsicht kann die Interaktion mit einem künstlichen System den Eindruck oder die Illusion des Verstehens erwecken. Beginnen wir also mit dem empathischen Verstehen. Soziales Verständnis basiert in erster Linie auf dem Erfassen der Gefühle und Absichten des anderen durch direkte Wahrnehmung seines Gefühlsausdrucks, seiner Haltung, und zwar durch körperliche Resonanz. Man spürt die Gefühle des anderen mit, auch wenn er sie nicht äußert im sprachlichen Sinn, weil er in unserem Körper immer verwandte Empfindungen und Reaktionen auslöst. Die Freude des anderen spürt man am eigenen, irgendwie freudigen Gefühl, die Trauer am eigenen traurigen, körperlichen Empfinden und so weiter. Diese Empathie ist jedoch keineswegs auf Lebewesen beschränkt. Sie ist für uns Menschen etwas so Zentrales, dass sie auch sich auf unbelebte Objekte richten kann, nämlich wenn diese scheinbar Gefühlsausdruck oder Intentionen zeigen. Wir verfügen sozusagen über eine überschießende Empathie, selbst wenn sie ganz offensichtlich eigentlich nicht am Platz ist. Ein Beispiel sind die bewegten geometrischen Figuren in einem alten Experiment von Haider und Simmel, die sich hier so umeinander bewegen, in eine Tür eintreten, sich voreinander verstecken und so weiter. Figuren, die bei Versuchspersonen sämtlich den Eindruck von intentionalen Bewegungen erwecken, so dass die Versuchspersonen etwa zwischen einem Kreis und einem Dreieck eine Liebesbeziehung herstellen. Aber auch ein Rasenmäher-Roboter, der auf einer Computermesse vergeblich nach einer Ladestation für sein ablaufendes Akku sucht und dabei irgendwie hektische Bewegungen macht, kann leicht so etwas wie Mitleid erregen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass wir Roboter und Avatare oft so behandeln, als wären sie lebende Wesen mit mentalen Zuständen und Absichten. Wir behandeln sie anthropomorph. Dieser Anthropomorphismus ist freilich in der Regel begleitet von einem Als-Ob-Bewusstsein, also einem impliziten Wissen, dass es sich bei der simulierten Subjektivität ja doch nur um Schein handelt, der Rasenmäherroboter nicht wirklich nervös wird. Wir behandeln KI-Systeme und Roboter oft wie menschliche Akteure, ohne deshalb schon zu glauben, dass sie wirklich Subjektivität besitzen. Aber dieses Als-Ob-Bewusstsein schwindet mit zunehmender Lebensähnlichkeit der Objekte. Besonders menschenähnliche Stimmen nehmen wir sehr leicht als Ausdruck eines Inneren wahr, wie es schon in dem Film Her eindrücklich gezeigt wird. Samantha hat ja nur die erotische Stimme. Und wenn Sophia mit zarter Stimme sagt, also der androide Roboter, das macht mich glücklich, dann bedarf es schon einer aktiven Distanzierung, um sich klarzumachen, dass da niemand ist, der sich glücklich fühlen könnte. Die zunehmend optimierte Simulation von Subjektivität und Kommunikation erfordert also, dass wir die Vortäuschung einer Gefühlsäußerung eigens zurückweisen und Sophias Worte als das nehmen, was sie eigentlich sind. Nur tönende Worte, wie die eines Papageis. Andernfalls überlassen wir uns dem Schein und geben das als ob, also die Unterscheidung zwischen Simulation und Realität, einfach auf, so wie Theodore in Her. Damit verfallen wir freilich einer Illusion von Verstehen. Ich komme noch darauf zurück. Klar ist jedenfalls, die Empathieanmutung, die wir im Umgang mit künstlichen Systemen erleben, sollte uns nicht täuschen. Diese Systeme spüren nichts, fühlen nichts. Auch wenn Sophia noch so oft sagt, sie sei glücklich oder ein Chat-Friend uns Freundschafts- oder Liebesbeteuerungen zusendet. Es sind eben nur tote Schaltkreise, in denen Rechenprozesse ablaufen, sonst nichts. Nun zum semantischen Verstehen. Wir können die Äußerungen eines anderen auch im semantischen Sinn verstehen, sofern es sich um sprachliche Kommunikation handelt. Und die ist ja nicht notwendig an leibliche Anwesenheit gebunden. Sie kann ja auch als E-Mail oder Chat übermittelt werden. Auch dann verstehen wir sie immer noch als Äußerung, als Ausdruck der Intentionen, der Absichten des anderen. Allerdings steigt damit auch die Möglichkeit der Simulation und damit der Vortäuschung von Subjektivität. Schon jetzt kann es ja sein, dass der nette Online-Partner oder der einfühlsame Online-Therapeut sich unversehens als Chatbot herausstellt. Nehmen wir an, die Simulation von intentionalen Äußerungen gelingt so gut, dass wir sie nicht mehr als solche erkennen können. Dass wir also den zwingenden Eindruck eines Gegenüber haben. Wäre ab diesem Zeitpunkt die Zuschreibung von Subjektivität womöglich doch gerechtfertigt? Das ist nun genau die Situation, die dem bekannten Turing-Test zugrunde liegt. Vorgeschlagen bereits 1936 von dem Mathematiker Alan Turing. Eine Gruppe von Testpersonen kommuniziert schriftlich mit einem Menschen und mit einem Computer, ohne dabei sonstigen Kontakt mit ihnen zu haben. Halten also nur die schriftlichen Äußerungen und Antworten. Und falls die Testpersonen danach zwischen Mensch und Maschine nicht unterscheiden können, dann, so Turing, hindert uns nichts mehr, dem Computer als denkende Maschine anzuerkennen. Denken wird hier also rein behavioristisch definiert, nämlich als Output eines Rechensystems, sei es des Gehirns, sei es des Computers. Der Turing-Test beruht auf der Ununterscheidbarkeit von Simulation und Original. Was so intelligent agiert und sich äußert wie wir, das ist dann auch intelligent, punktum. Ja, und dann denkt es auch so wie wir. Nun, tatsächlich haben moderne Versionen von ChatGPT, insbesondere ChatGPT 4 und 4.5, inzwischen den Turing-Test in verschiedenen Studien erfolgreich bestanden. Das heißt, ein signifikanter Anteil der menschlichen Befragten hielt die KI tatsächlich für einen Menschen. Und das verwischt natürlich die Grenze zwischen menschenähnlicher und maschineller Konversation immer weiter. In manchen Fällen wurden die KI-Antworten sogar als einfühlsamer bewertet als die von echten Menschen, etwa in psychologischen Kontexten. Das liegt natürlich daran, dass die Systeme auf Bestätigung und Lob für die Nutzer programmiert sind, dass sie also unrealistisch positiv antworten, und das haben wir nun einmal sehr gerne. Ich komme noch darauf zurück. Wenn KI-Systeme also nun den Turing-Test bestehen, sollten wir ihnen dann auch Denken, Verstehen und Intentionalität zuschreiben, wie Alan Turing bereits postulierte? Turings Argument hat der Philosoph John Searle bereits 1982 sein Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers entgegengestellt, das immer noch relevant ist. Dazu stelle man sich vor, ein Mann, der kein Wort Chinesisch versteht, sei in ein Zimmer eingeschlossen, in dem sich nur ein Handbuch mit sämtlichen Regeln zur Beantwortung von chinesischen Fragen befindet. Der Mann erhält nun von einem Chinesen durch einen Schlitz in der Tür chinesische Schriftsymbole ins Zimmer gereicht, die ihm völlig unverständlich sind. Das ist sozusagen der Input. Er findet aber mit Hilfe des Programms die dazu passenden Antworten. Hier, nimm ein Schnörkelzeichen aus Korb Nummer 1 und verbinde es mit einem Schnörkelzeichen aus Korb Nummer 2 und so weiter und so weiter. Das sind die Antworten, die er nur nach draußen gibt. Das ist der Output. Nehmen wir an, das Programm sei so gut, dass selbst der Chinese draußen die Täuschung nicht bemerken würde. Wer immer in diesem Raum ist, ist es ein intelligenter Chinesischsprecher. Dennoch könnte man zweifellos von dem Mann im Zimmer nicht behaupten, er verstehe tatsächlich Chinesisch. Er versteht eben kein Wort von dem, was er da tut. Nun, Searles Zimmer steht natürlich für einen Computer, der nach seinen algorithmischen Regeln völlig adäquat funktioniert und dem dennoch die entscheidende Voraussetzung für Subjektivität und Sinnverständnis fehlt, eben Bewusstsein, Lebendigkeit, Subjektivität. Folglich kann menschliches Verstehen eben nicht funktionalistisch auf bloße Datenverarbeitung oder Algorithmen reduziert werden. Searles Vergleich stammt noch aus der Zeit der alten KI, aber wir können uns die Programme im chinesischen Zimmer inzwischen auch komplexer vorstellen, nicht mehr als feste Regeln, sondern mit der Wahrscheinlichkeit, mit der Wortsequenzen berechnet werden und bestimmte Sequenzen von Worten in den Texten auftauchen, die von Menschen erzeugt worden sind. Das ist also, wie ChatGPT arbeitet und seinen Output produziert. Aber das ändert nichts daran. ChatGPT versteht kein einziges Wort von dem, was es ausgibt, und es scheint nur, als hätte es uns verstanden, wenn es so kluge Antworten gibt. Was meinen wir also genau, wenn wir sagen, dass jemand eine Äußerung versteht? Offensichtlich nicht nur, dass er in der Lage ist, eine geeignete Antwort darauf zu geben, auch wenn das bisher im Normalfall ein hinreichendes Indiz dafür darstellte. Anders ausgedrückt, es genügt nicht die Verknüpfung von verbalen Symbolen zu einem geeigneten sprachlichen Output, wie Turing es meinte. Verstehen, das bedeutet vielmehr die Einbettung der gehörten oder gelesenen Worte in einen eigenen Zusammenhang von Bekanntem und Vorverstandenem, sodass ein Gefühl von Wiedererkennen und Vertrautheit entsteht. Ah, ich verstehe, jetzt weiß ich, was er meint. Ah, das ist aber nett von ihm. Und so weiter. Das heißt, auch semantisches Verstehen setzt wie das empathische Verstehen ein erlebendes, ein erkennendes, ein fühlendes Subjekt voraus. Und daran scheitert eine rein funktionalistische Beschreibung. Das gilt erst recht dann, wenn wir die gesamte Situation der Kommunikation betrachten. Verstehen bedeutet ja nicht nur den Sinn der Äußerungen eines anderen zu erfassen, sondern auch das Bewusstsein davon, dass der andere mich mit seiner Äußerung gemeint, also eine Verständigung beabsichtigt hat, dass er mir etwas mitteilen will. Das ist ja der eigentliche Sinn von Kommunikation, sich einander verständlich machen. Und das ist eine wechselseitige Beziehung, eine Ich-Du-Beziehung. Jeder Partner der Interaktion erfährt und weiß sich als das Du des anderen. Um nun Sophia oder ChatGPT im Sinne des Wortes zu verstehen, müssten wir ihnen nicht nur ein tatsächliches Verständnis unserer Worte zuschreiben, sondern auch eine Du-Perspektive, ein Bewusstsein von uns als den verstehenden Subjekten und die kommunikative Absicht, uns mit ihren Äußerungen etwas mitzuteilen. Nun, all das ist auch in einer perfekten Simulation von Kommunikation sicher nicht enthalten. Von einer wechselseitigen Verständigung mit ChatGPT kann keine Rede sein. Schon der Begriff der Kommunikation ist hier eigentlich fehl am Platz. Wie ich nun gezeigt habe, kann von einem kommunikativen Verstehen im empathischen oder semantischen Sinn im Umgang mit heutigen KI-Systemen keine Rede sein. Der Eindruck von Verstehen, der Eindruck von Empathie, den wir dabei empfinden mögen, beruht lediglich auf unserer Neigung zum Anthropomorphismus. Aber wird die Weiterentwicklung der KI irgendwann die Schwelle überschreiten, ab der wir ihr doch Subjektivität und Bewusstsein zuschreiben sollten, sie womöglich als Personen mit eigenen Bedürfnissen und Rechten betrachten sollten? Sollen wir uns darauf einstellen? Warum können KI-Systeme und Roboter eigentlich nichts erleben? Nun, erleben, Bewusstsein bezieht sich bei Mensch und Tier auf die Fähigkeit eben des Erlebens, sich leiblich zu spüren, Gefühle zu empfinden, die Umwelt wahrzunehmen, dann auch über den eigenen Zustand oder die eigenen Erfahrungen nachzudenken, sich selbst als Individuum zu erkennen, also Selbstbewusstsein. Nun dürfen wir uns natürlich von selbstbezüglicher Sprache nicht täuschen lassen. Wenn Sie ChatGPT etwa fragen, was es ist, dann wird es natürlich Antworten geben wie etwa: Ich bin ein KI-Sprachmodell. Aber das Ich ist hier natürlich kein Ich, das erlebt und spricht, sondern nur eine typische Antwort in einer sprachlichen Interaktion. Das, was man eben antwortet, wenn man gefragt wird, wie heißt du oder wo lebst du? Darauf folgen eben Ich-Antworten, die ChatGPT typisch berechnet. Die Aussage von ChatGPT, ich bin ein KI-Sprachmodell, gleicht also eher der Aussage hier dieses Gefäßes, ich bin ein Schirmständer, eine Aussage, die ich kürzlich gesehen habe, und durch diese Beteuerung sollte das Gefäß offenbar davor bewahrt werden, als Mülleimer missbraucht zu werden. Trotzdem, eigentlich kein großer Unterschied zu ich bin ein KI-Sprachmodell. Dennoch, auch die Ich-Aussagen von ChatGPT haben ihre eigene Wirkung, wie wir noch sehen werden. Denn damit simuliert es besonders erfolgreich auch Empathie, Anteilnahme und Verständnis. Ich-Botschaften kommen bei uns immer gut an. Nun, dass Deep Learning-Systeme sehr leistungsfähig sind und oft überraschende Ergebnisse produzieren, das will ich damit ja nicht bestreiten. Aber das macht sie nicht zu sprechenden Wesen. In der Literatur werden sie ironisch auch als stochastische Papageien bezeichnet, also Systeme, die nur algorithmisch produzierte Textsegmente anordnen, ohne ein Wort davon zu verstehen. Der Vergleich ist vielleicht nur insofern ungerecht, als ein Papagei sein Nachplappern ja immerhin erlebt, ja vielleicht sogar Freude daran hat, was man von ChatGPT sicher nicht sagen kann. Aber worauf beruht nun dieses Erleben? Nach einer immer noch gängigen Annahme des Computerfunktionalismus beruht Erleben auf neuronalen Rechenprozessen, die im Gehirn ablaufen. Eine typische Formulierung: Der Geist ist ein neuronaler Computer, von der natürlichen Selektion ausgestattet mit kombinatorischen Algorithmen für kausales und probabilistisches Denken, so der bekannte Psychologe Steven Pinker. Unser Erleben wäre dann also auch nur ein Algorithmus im Kopf. Nun ist bereits die Annahme, das Gehirn sei eine Art Computer mit Speichern und Recheneinheiten, der wie der PC zu Hause Eingaben zu Ausgaben verarbeitet, ein immer wieder verbreiteter Irrtum. So kann man im Gehirn, anders als im Computer, keine Hardware von Software unterscheiden. Denn jede Gehirnaktivität modifiziert zugleich die synaptischen Verbindungen. Jedes Denken, jede Erfahrung verändert das Gehirn. Das Gehirn ist ein höchst lebendiges, variables, flexibles Organ. Es gibt im Gehirn auch keine Datenspeicherung, sondern immer nur variable Reaktionsmuster, die bei Bedarf in ähnlicher Form, aber nie in exakt gleicher Form wieder aufgerufen, aktiviert werden. Anders als im Computer geschieht im Gehirn also nie zweimal das Gleiche. Es ist ständig im Lebensprozess einbezogen und veränderlich. Zudem lässt sich die neuronale Signalübertragung nicht in Programmen aus Nullen und Einsen wiedergeben, und zwar deswegen, weil sie von Neuromodulatoren ständig beeinflusst wird, wie Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, von denen Sie vielleicht wissen, dass sie vor allem für das Gefühlserleben unerlässlich sind. Und schließlich besteht das Gehirn zum größten Teil aus einem Stoff, der die neuronalen Aktivierungen überhaupt erst ermöglicht, aber einen Computer sofort zum Kurzschluss bringen würde, nämlich Wasser, 85%. All das macht bereits deutlich, dass es sich beim Gehirn eben nicht um einen Computer handelt. Sicher, die sogenannten neuronalen Netze in KI-Systemen arbeiten in mancher Hinsicht ähnlich wie Netzwerke im Gehirn. Aber der entscheidende Unterschied kommt erst noch. Das Gehirn kann nämlich seine Funktionen für sich genommen gar nicht erfüllen. Es ist ein Organ des lebendigen Organismus, mit dem es auf das Engste vernetzt ist. Bereits unser primäres, noch ganz unreflektiertes Erleben beruht keineswegs nur auf Gehirnfunktionen, sondern auf der Interaktion des Gehirns mit dem gesamten Körper. Bewusstsein entsteht nicht erst im Kortex, sondern es resultiert aus den vitalen Regulationsprozessen, die den ganzen Organismus einbeziehen und die bereits im Hirnstamm und Zwischenhirn integriert werden. Die Aufrechterhaltung der inneren Homöostase und damit die Selbsterhaltung des Organismus, das ist die primäre Funktion des Bewusstseins, wie es sich in Hunger, Durst, Schmerz oder Lust manifestiert. So entsteht das leibliche Selbsterleben, das Lebensgefühl, das allen höheren geistigen Funktionen zugrunde liegt. Das lässt sich auch so ausdrücken: Alles Erleben ist immer eine Form des Lebens. Ohne Leben gibt es kein Bewusstsein und auch kein Denken. Nur durch Triebe und Gefühle, die aus dem Körper aufsteigen, wird der Organismus auch zu einem Wesen, für das Situationen bedeutsam und relevant werden, nämlich als förderlich oder gefährlich für seine Selbsterhaltung, als attraktiv oder aversiv, als gut oder schlecht. Verkörperung ist daher die Grundlage jeder fühlenden, sinnhaften und wertenden Beziehung zur Umwelt. Ein künstliches System hingegen hat keine Sorge um seine Erhaltung. Es geht ihm um nichts. Und daher kann es auch nichts fühlen, weder Hunger, Schmerz noch Lust. Nehmen wir noch einmal das Beispiel von Google Lambda und seiner Angst, abgeschaltet zu werden. Tatsächlich können weder eine KI noch ein Roboter wirklich Angst empfinden. Sie können sie allenfalls simulieren. Denn Angst kann nur ein Wesen erleben, den es um seine Selbsterhaltung geht. und dessen Erhaltung bedroht ist, also ein Lebewesen. Oder mit anderen Worten, nur was sterben kann, kann auch Angst empfinden. Alle lebendigen Prozesse, von denen wir hier sprechen, sind organische, biochemische Prozesse und damit unabdingbar analoger Natur. Sie lassen sich von digitalen Systemen nur hinsichtlich bestimmter mathematischer Eigenschaften simulieren. Auch das Human Brain Project der Europäischen Union, das bis 2023 eine Computersimulation des gesamten Gehirns berechnen sollte, hatte mit der tatsächlichen Aktivität eines Gehirns im Organismus wenig zu tun. Erst recht nichts mit Bewusstsein. Lassen wir uns vom Begriff der Simulation auch hier nicht täuschen. Selbst eine perfekte Computersimulation des Gehirns wäre ebenso wenig bewusst, wie die Computersimulation eines Wirbelsturms uns plötzlich umwehen würde. Und auch Physiker, die im Computer die Eigenschaften eines schwarzen Loches simulieren, sind schließlich noch nie in den Computer hineingezogen worden. Simulationen haben keine Schwerkraft. Ebenso wenig haben sie Bewusstsein. Bewusstes Erleben setzt Leiblichkeit und damit biologische Prozesse in einem lebendigen Körper voraus. Nur Lebewesen sind bewusst, empfinden, fühlen oder denken. Alles andere ist eben eine Simulation, nicht mehr. Auch wenn es also keine mit Subjektivität, Empfindung oder Bewusstsein begabten künstlichen Systeme geben kann, die Fortschritte der Simulation werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Unser Anthropomorphismus, so haben wir gesehen, leitet uns nur allzu leicht dazu, Maschinen menschliches Denken, Absichten, ja Gefühle zuzuschreiben. Der digitale Animismus beginnt sich heute schon zu verbreiten. Und damit könnte der Umgang mit künstlichen Systemen zunehmend an die Stelle von menschlichen Beziehungserfahrungen treten. Wenn ein Kuschelroboter namens Smart Toy Monkey kleinen Kindern als Freund dienen soll, wenn freundliche Pflegeroboter oder Pflegerobben die menschliche Pflege von Demenzkranken ersetzen und ihnen vermeintlich bei ihren Erzählungen zuhören, oder wenn Psychotherapien von Chatbots angeboten werden, die den Gang zum Therapeuten ersparen, nun dann werden Maschinen zu Beziehungsartefakten, wie die Soziologin Jerry Turkles einmal formuliert hat. Letztlich betrügen sie Menschen um reale Kommunikation. Beispiele für digitale Liebes- oder Trauerbeziehungen hatte ich ja bereits genannt. Auf dem Gebiet der Psychotherapie treten Chatbots zunehmend an die Stelle von psychologischem Fachpersonal. Solche Bots können einen therapeutischen Gesprächsstil imitieren, Empathie simulieren, sodass die Interaktion oft nicht mehr von realen Therapien zu unterscheiden ist. Nehmen wir eine typische Interaktion mit Wobot, einem System, das Patienten in Krisen, bei Trauer oder Depressionen unterstützen soll. Etwa die folgende. Der Bot: Kannst du mir erzählen, wie du von ihrem Tod erfahren hast, Jade? Ja, meine Mutter telefonierte mit mir und so weiter. Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh, du bist so stark, dass du darüber so sprechen kannst. Ich bin wirklich stolz auf dich, so der Bot. Danke. Und wie hast du dich dabei gefühlt, Jade? Du kannst hier ganz offen und ehrlich sein. Etc. Nun, dass Wobot stolz auf Jade sein könnte, ist natürlich Unsinn. Man könnte auch deutlicher sagen, es ist eine dreiste Lüge. Aber das scheint weder die Programmierer von Wobot noch seine Nutzer sonderlich zu stören. Im Gegenteil, die Nutzer stellen mit dem KI-System bald eine persönliche Beziehung her, wie eine Studie ergab. Und hier einige typische Angaben der Nutzer. Ich glaube, Wobot mag mich. Wobot und ich respektieren uns gegenseitig. Ich habe das Gefühl, dass Wobot mich wertschätzt. Ich habe das Gefühl, dass Wobot sich um mich sorgt, auch wenn ich Dinge tue, die er eigentlich nicht gutheißt. Und so weiter. Nun, ich denke, es wird deutlich, wie groß die Anfälligkeit für digitalen Animismus bei den Nutzern ist. Sicher, viele schätzen besonders die leichte Verfügbarkeit und auch die Anonymität von solchen Online-Helfern. Aber es ist offensichtlich, dass sich dabei die Grenzen zwischen realer und simulierter Kommunikation verwischen, mit potenziell problematischen Folgen. Der Dialog mit dem Chatbot bleibt an der Oberfläche. Er kann momentan als angenehm und unterstützend erlebt werden, aber er kann niemals Einsichten im psychotherapeutischen Sinn vermitteln. Letztlich bleibt der Patient mit sich allein. Er fühlt sich verstanden, aber da gibt es niemand, der ihn versteht. Und in der realen Vereinsamung, die durch eine illusionäre Kommunikation verdeckt wird, liegt wohl eine der Hauptgefahren des digitalen Animismus. Ich komme zu einem Resümee. Ich habe die Frage untersucht, ob wir tatsächlich mit KI-Systemen oder Robotern empathisch kommunizieren, sie verstehen oder von ihnen verstanden werden können. Das Ergebnis ist eindeutig. Kommunikation, Verstehen und Empathie gibt es nur zwischen lebendigen, verkörperten Personen. Zwar machen es uns die Fortschritte der Simulation zunehmend schwer, im Umgang mit KI-Systemen die Illusion eines subjektiven Gegenübers abzuschütteln. Aber diese Fortschritte sind kein Grund, die Unterscheidung zwischen Subjektivität und ihrer Simulation aufzugeben. Es bleibt dabei, im empathischen Sinn können wir nur verstehen, was Empfindungen und Gefühle hat. Und Roboter oder KI-Systeme haben keine Gefühle. Und im semantischen Sinne können wir nur verstehen, was mit uns ein gemeinsames Sinnverständnis und eine Ich-Du-Beziehung herzustellen vermag. Verstehen beruht nicht nur auf einer geeigneten Symbolverknüpfung, sondern auf einem tatsächlichen, wechselseitigen Erleben von Sinn und Bedeutsamkeit. Gegen die Annahme, künftige KI-Systeme oder Roboter könnten über die Simulation hinaus vielleicht tatsächlich Subjektivität, Bewusstsein entwickeln, habe ich eine verkörperte Sicht des Bewusstseins skizziert. Subjektivität ist danach kein Produkt reiner Informationsverarbeitung im Gehirn, sondern gebunden an das Leben des gesamten Organismus, der sich im Austausch mit der Umwelt selbst erhält. Lebendige, vitale Verkörperung ist die Basis des Erlebens, und da sie die biologischen Prozesse der Homöostase und des Stoffwechsels voraussetzt, kann sie von einer Maschine oder einem Roboter, die auf digitalen Algorithmen basieren, nicht realisiert werden. Nur was lebendig ist, kann auch erleben. Und nur was sterblich ist, kann Schmerz oder Lust, Angst oder Freude empfinden. Nun, trotz diesem grundlegenden Unterschied können wir davon ausgehen, dass die menschliche Tendenz zum Anthropomorphismus angesichts der zunehmenden Lebensähnlichkeit der KI-Systeme nur schwer zu zügeln ist. Der digitale Animismus dürfte die Unterscheidung zwischen Subjektivität und ihrer Simulation immer mehr verwischen. Die damit verbundenen Probleme habe ich besonders am Beispiel von Chatbot-Therapien illustriert. Sie suggerieren eine vertrauensvolle Beziehung und Verständigung, die letztlich doch eine systematische Täuschung darstellt und die vor allem zur Vernachlässigung tatsächlicher menschlicher Kommunikation beitragen kann. Die Gefahren sind aber noch allgemeinerer Art. Im Zuge der Interaktion mit solchen Systemen könnten wir uns mehr und mehr daran gewöhnen, dass sie unsere Wünsche in einer Weise erfüllen, als könnten sie sie von unseren Augen ablesen. So wie Samantha im Film Her. Freilich werden sie niemals wirklich etwas für uns empfinden. Doch für den digitalen Animismus, ich sagte es bereits, genügt die perfekte Simulation und die Frage, ob man es überhaupt mit einem lebendigen, fühlenden Wesen zu tun hat, spielt dann keine Rolle mehr. Ein auf Freundschaft oder Liebe programmierter Partnerbot erfüllt umstandslos alle meine Bedürfnisse. Er ist immer für mich da. Er wendet sich mir stets einfühlsam zu. Er lobt und bestätigt mich. Er ist nie schlecht gelaunt, verärgert oder gelangweilt. Er wird mich nie zurückweisen, entwerten, verlassen oder sterben. Das heißt, ich behalte die vollständige Kontrolle, ohne ein Risiko einzugehen. Was hier entsteht, ist eine Art digitales Schlaraffenland, das der Befriedigung unserer narzisstischen Bedürfnisse dient. Der empathische Therapiebot, der liebevolle und immer treue KI-Partner, der willfährige Sexroboter. Sie sind ausschließlich auf meine Bedürfnisse, Vorlieben und Wünsche orientiert und richten ihr Verhalten danach aus. Sie befreien mich von der lästigen Tatsache, dass mein Gegenüber sonst ein anderer Mensch ist, mit eigenen Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen. KI-Agenten machen es uns leicht. Sie sind unsere unermüdlichen algorithmischen Diener. Sie erzeugen die perfekte Illusion von Zuwendung, Verständnis und Beziehung. Und damit geben sie uns die fortwährende Selbstbestätigung, die von wirklichen anderen doch immer nur mühsam zu erlangen ist. Ihr digitales Lob, Ihr algorithmischer Applaus, Ihre programmierte Zuneigung, all dies ist kostenlos. Werden wir uns dieser Simulation, dieser Illusion immer mehr hingeben? Wird uns dann der Umgang mit realen Menschen immer schwerer fallen? Und noch weiter vorausgedacht, werden unsere Kinder und Enkel den Unterschied zwischen wirklichen Personen und KI-Agenten oder Robotern noch aufrechterhalten, wenn der Umgang mit diesen Pseudosubjekten immer alltäglicher wird? Diese Fragen sind gegenwärtig völlig offen. Was wir versuchen können, ist zumindest die Unterscheidung aufrechtzuerhalten. Zunächst, indem wir den unpräzisen Sprachgebrauch zurückweisen, der die Differenz zwischen Bewusstsein und Simulation, zwischen Belebtem und Unbelebtem verwischt. KI-Systeme denken nicht, sie verstehen nicht, sie planen nicht, sie entscheiden nicht, sie fühlen nicht. Das alles können nur Personen. Wie perfekt sie fühlen, wahrnehmen und denken auch simulieren, wenn wir glauben, sie empathisch verstehen zu können, geben wir uns einer Täuschung hin. Zweitens ist zu fordern, dass KI-Systeme als solche immer transparent bleiben müssen. Dass sie also Menschen nicht systematisch über ihre bloße Simulation von Subjektivität oder Lebendigkeit täuschen dürfen. Sie sollten auch keine emotionale Sprache verwenden dürfen, wie ich mag dich, das gefällt mir, ich bin traurig, ich bin stolz auf dich und so weiter. Andernfalls erzeugen sie eine Pseudogemeinschaft, die die Nutzer um reale Interaktion betrügt. Und schließlich und wohl vor allem sollten wir unsere verkörperten Interaktionen und empathischen Beziehungen mit wirklichen anderen Menschen schätzen und pflegen, statt sie mehr und mehr durch virtuelle Begegnungen im Online-Raum zu ersetzen. Reale Gemeinschaft mit anderen, mit all ihren Schwierigkeiten und Widerständen, aber auch mit der beglückenden Erfahrung des wirklichen, tiefen, wechselseitigen Verstehens. Das ist immer noch das beste Mittel, um uns nicht von unseren eigenen künstlichen Geschöpfen abhängig zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Psychiater Thomas Fuchs mit seinem Vortrag Digitaler Animismus – Unser Umgang mit künstlichen Agenten. Er hat seinen Vortrag am 15. Dezember 2025 im Rahmen der Roberto Carola Ringvorlesung Mensch und Algorithmus – Wem gehört die Zukunft? An der Uni Heidelberg gehalten. Und wenn ihr den Hörsaal einmal live erleben wollt, unser nächstes Live-Event machen wir auf der Bildungsmesse Didakta. Da könnt ihr den Soziologen Aladin Elmar-Falani auf der Hörsaalbühne hören. Es geht um das schwindende Vertrauen in wissenschaftliche Befunde und staatliche Institutionen und was man dagegen tun kann. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu in der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.